Die Kommunikation mit der Welt außerhalb unserer Gruppe. In diesem Kapitel ging es vor allem darum, wie man aus eigener Initiative Gruppen zur Wahrheitsfindung gründet oder sich solchen anschließt. Wenn wir nicht gerade die Kontrolle über die Kultur um uns herum haben und uns außerhalb unserer Gruppe befinden, werden jene von uns, die aktiv den Dissens suchen, normalerweise in der Minderheit sein. Das bedeutet jedoch nicht, dass Wahrheitsfindung in einem solchen Umfeld verboten ist. Es bedeutet nur, dass wir sehr konstruktive, rücksichtsvolle Elemente aus der Sprache der Wahrheitsfindung verwenden und diese vorsichtig anwenden müssen. Wenn wir in einer einflussreichen Position im Einstellungsprozess oder der Kultur eines Unternehmens sind, gelten dieselben Gedanken. Ein Einstellungsverfahren auf der Basis einer Wahrheitsfindungsvereinbarung oder die Bildung einer Kultur, die Menschen für erforschendes Denken und die Äußerung abweichender Standpunkte belohnt, wird einem Unternehmen guttun. Wenn man eine solche Unternehmenspolitik nicht aktiv fördert, riskiert man sogar, dass die Wahrheitsfindung eher verhindert wird, weil sich Menschen mit abweichenden Standpunkten isoliert oder ausgeschlossen fühlen. Eines der Hauptanliegen in der Heterodox Academy ist es herauszufinden, wie man mehr Konservative dazu bringt, Sozialwissenschaftler zu werden oder sich mit Sozialwissenschaftlern zusammenzutun, um Dinge zu erforschen und zu ergründen. Das ist ein steiniger Weg. Niemand mag die Vorstellung, der einsame Andersdenkende in einer realen Version von 12 Angry Men zu sein, besonders wenn der eigene Ruf und die eigene Lebensgrundlage auf dem Spiel steht. Es gibt mehrere Möglichkeiten, wie man bei der Kommunikation mit jedermann die eigenen Möglichkeiten der Wahrheitsfindung maximieren kann. Erstens: Bringen Sie Ihre Unsicherheit zum Ausdruck. Unsicherheit verbessert nicht nur die Wahrheitsfindung innerhalb von Gruppen, sondern lädt auch jeden in unserem Umfeld ein, hilfreiche Informationen oder abweichende Meinungen beizusteuern. Die Angst, sich zu täuschen oder andeuten zu müssen, dass jemand anderes sich täuscht, wirkt der sozialen Vereinbarung der Bestätigung entgegen und bewirkt oft, dass die Menschen wertvolle Einsichten oder Meinungen vor uns zurückhalten. Wenn wir jedoch damit beginnen, unsere eigene Unsicherheit zu erklären, wird unser Publikum eher verstehen, dass jegliche Diskussion, die darauf folgt, sich nicht um richtig oder falsch drehen wird, und das maximiert unseren Austausch zur Wahrheitsfindung mit denen, die nicht zu unserer eingeschworenen Gruppe gehören. Zweitens: Stimmen Sie zunächst immer zu. Achten Sie beispielsweise auf die Dinge, denen Sie zustimmen. Stellen Sie diese fest und gehen Sie dabei ins Detail. Dann fahren Sie fort mit und anstatt mit aber. Wenn wir bisher etwas gelernt haben, dann dass wir es gerne haben, wenn unsere Gedanken bestätigt werden. Wenn wir uns jemandem zuwenden wollen, mit dem wir eine Unstimmigkeit haben, innerhalb oder außerhalb der Gruppe, wird diese Person offener und weniger defensiv sein, wenn wir mit den Bereichen beginnen, denen wir zustimmen. Und da gibt es immer irgendetwas. Es ist selten, dass wir nichts von dem, was jemand zu sagen hat, zustimmen können. Indem wir die Strategien umsetzen, die den Universalismus fördern und aktiv nach Gedanken suchen, denen wir zustimmen, werden wir die Menschen leichter mit in den Lernprozess hineinnehmen können. Außerdem werden wir auch selbst offener dafür sein, was andere zu sagen haben, indem wir unsere Fähigkeit, uns anzupassen, ausbauen. Wenn wir zunächst immer zustimmen, werden unsere Zuhörer offener für jeden Einwand sein, der dann kommen mag. Wenn die neue Information zudem als Zusatz dargestellt wird und nicht als Negation der vorherigen Aussage, werden unsere Zuhörer viel aufgeschlossener dem gegenüber sein, was wir zu sagen haben. Die einfachsten rhetorischen Mittel können hier viel ausmachen. Wenn jemand eine Überzeugung oder Vorhersage äußert, die sich nicht sehr ausgewogen anhört und wir relevante Informationen dazu haben, versuchen Sie und zu sagen, wie in »Ich stimme Ihnen zu, dass« fügen Sie die Konzepte und Gedanken ein, denen Sie zustimmen und nach dem und führen Sie die zusätzliche Information an. wenn wir in demselben Gedankenaustausch sagen würden, ich stimme Ihnen zu, dass, fügen Sie die Konzepte und Gedanken ein, denen Sie zustimmen, aber drängt das den anderen in die Defensive und ist ein Angebot, etwas dazu beizutragen. Aber bestreitet die Aussage und ist eine Zurückweisung dessen, was zuvor gesagt wurde. Grundsätzlich können wir es uns als den Versuch vorstellen, die Formen des Nein zu vermeiden. Beim Improvisationstheater ist der erste Rat, den man bekommt, dass man, wenn jemand mit einer Szene beginnt, immer antworten sollte, ja und. Ja bedeutet, dass man die Grundstruktur der Situation akzeptiert. Und bedeutet, dass man etwas hinzufügt. Das ist ein hervorragender Leitfaden für jede Situation, in der man das erforschende Denken fördern möchte. Das Wichtigste dabei ist, dass man Bereiche findet, denen man zustimmen kann, um den Partnergeist bei der Suche nach der Wahrheit aufrechtzuerhalten. Wenn wir potenziell widersprechende oder nicht übereinstimmende Informationen zum Ausdruck bringen, sollte unsere Sprache im Idealfall das Element des Nichtzustimmens minimieren. Drittens. Bitten Sie um eine vorübergehende Einigung, um gemeinsam nach der Wahrheit zu suchen. Wenn jemand seine Emotionen auf uns ablädt, können wir ihn fragen, ob er nur Dampf ablassen will oder ob er einen Rat von uns braucht. Wenn er keinen Rat braucht, ist das in Ordnung. Die Verhaltensregeln sind geklärt. Manchmal müssen sich Menschen einfach Luft verschaffen. Das ist bei mir auch so. Das ist ganz normal. Wir möchten ja die Menschen um uns herum unterstützen. Und da gehört es dazu, dass wir sie trösten, wenn sie etwas Verständnis und Mitgefühl brauchen. Doch manchmal werden sie auch sagen, dass sie einen Rat brauchen. Und das ist potenziell eine Übereinkunft, sich auf die Suche nach der Wahrheit zu machen. Aber gehen Sie selbst dann behutsam vor, denn manchmal sagen Menschen, dass sie einen Rat brauchen, wenn sie eigentlich nur Zustimmung bekommen wollen. Diese Art vorübergehender Vereinbarung ist die umgekehrte Version der vorübergehenden Ausnahmesituation, die wir in meiner Pokergruppe praktizierten, wenn jemand wegen eines besonders intensiven kürzlichen Verlustes einfach Dampf ablassen musste. In dieser Situation ist es auch nicht unbedingt verletzend zu fragen, willst du das jetzt einfach nur rauslassen oder überlegst du, was du als nächstes tun willst? Schließlich konzentrieren Sie sich auf die Zukunft. Wie ich schon zu Beginn dieses Hörbuches sagte, sind wir normalerweise ziemlich gut darin, die positiven Ziele zu bestimmen, nach denen wir streben. Unser Problem liegt nur in der Ausführung der Entscheidungen auf dem Weg zu diesen Zielen. Menschen hassen es, sich damit zu befassen, dass sie die Dinge nicht umsetzen. Das macht es nämlich erforderlich, die Verantwortung auch für ein schlechtes Ergebnis zu übernehmen, was wiederum, wie David Letterman feststellen musste, das Gespräch oft beendet. Anstatt wieder aufzuwärmen, was bereits passiert ist, versuchen Sie lieber, die Person zu fragen, was sie tun könnte, damit sich die Dinge in Zukunft besser entwickeln. Ob es unsere Kinder sind, andere Familienmitglieder, Freunde, Beziehungspartner, Kollegen oder auch wir selbst. Wir haben das eine gemeinsam, dass wir rationaler mit der Zukunft umgehen können als mit der Vergangenheit. Es ist schwieriger, defensiv bei etwas zu werden, was noch gar nicht passiert ist. Stellen Sie sich vor, David Letterman hätte gesagt, es ist ja schlimm, dass Sie all diese durchgedrehten Leute um sich haben, die in Ihrem Leben so viel Drama veranstalten. Haben Sie mal darüber nachgedacht, wie Sie in der Zukunft all dieses Drama vielleicht loswerden könnten? Wenn Lauren Conrad dann etwas Dramatisches gesagt hätte wie, ich habe so viele Probleme, ich kann noch nicht einmal über die Zukunft nachdenken. Oder, ich bin nun mal an diese Leute gebunden, also kann ich gar nichts dagegen tun. Wäre das offensichtlich ein guter Zeitpunkt gewesen, um das Gespräch zu beenden. Aber wahrscheinlicher wäre es gewesen, dass sie sich darauf eingelassen hätte. Und diese Ausrichtung auf die Zukunft hätte sie vielleicht dazu gebracht, herauszufinden, warum all dieses Drama aufkam. Sie wäre nicht in der Lage gewesen, die Frage über die Zukunft vernünftig zu beantworten, ohne die Vergangenheit kritisch zu beurteilen. Wenn wir die vergangenen Erlebnisse eines Menschen wertschätzen und uns auf die Betrachtung der Zukunft konzentrieren, können diese ihre vergangenen Entscheidungen selbst erkennen. Dies ist auch ein guter Ansatz, um mit unseren Kindern zu kommunizieren, deren Ego sich erst noch entwickelt und denen wir nicht unbedingt gleich die rote Kapsel in den Hals stopfen wollen. Ein Kind hat nicht die Voraussetzungen, um sich der Herausforderung der Wahrheitssuche zu stellen. Aber man kann ihnen einen leichten Schubs in diese Richtung geben. Ich weiß, in Matrix nahm Morpheus Neo mit zum Orakel. Und während sie in der Lobby warteten, sah er Kinder, die durch Telepathie Löffel verbogen oder anderes frühreifes rote Kapselverhalten zeigten. Doch echte Kinder sind empfindlich gegenüber Verurteilungen. Und kein echter Elternteil möchte ein Kind mit der Fähigkeit, Essbesteck telepathisch durch den Raum segeln zu lassen. Mein Sohn war Experte darin, schlechte Prüfungsergebnisse dem Lehrer in die Schuhe zu schieben. Ich musste aufpassen, ihn nicht zu lettermannen. Stattdessen sagte ich zu ihm: Es muss schwierig sein, einen solchen Lehrer zu haben. Glaubst du, du kannst etwas tun, um deine Note in Zukunft zu verbessern? Das vermittelte ihm sofort eine Wertschätzung und führte zu produktiven Gesprächen darüber, wie sich Strategien entwickeln lassen, um sich auf zukünftige Prüfungen vorzubereiten. Oder sich mit dem Lehrer zu treffen, um herauszufinden, was der Lehrer in seinen Aufgabenstellungen wollte. Sich mit dem Lehrer zu treffen, macht auch einen guten Eindruck, der sich wahrscheinlich auf die zukünftigen Noten auswirken würde. Letztlich kann das Wiederkäuen der schlechten Ergebnisse selbst bei unseren Kindern eine defensive Haltung auslösen. Und andererseits kann die Zukunft besser sein, wenn wir sie dazu bringen, sich auf Dinge zu konzentrieren, die sie kontrollieren können. Diese Kommunikationsmethoden mit den Menschen außerhalb unserer Gruppen zur Wahrheitsfindung konzentrieren sich auf zukünftige Ziele und Handlungen. Wenn sie funktionieren, begeben sie sich auf eine kurze Reise in die Zukunft, über die Frustrationen der Gegenwart hinaus und in Richtung Verbesserung der Dinge, die sie kontrollieren können. Verantwortlichkeit gegenüber einer Gruppe zur Wahrheitsfindung ist ebenfalls gewissermaßen eine Zeitmaschine. Weil wir wissen, dass wir der Gruppe gegenüber Rede und Antwort stehen müssen, fangen wir an, uns auszumalen, wie das sein wird. Die Vorwegnahme und das Durchspielen dieser rationalen Gespräche kann unsere ursprüngliche Entscheidungsfindung und Analyse schon zu einem Zeitpunkt verbessern, an dem wir ansonsten vielleicht noch nicht so rational wären. Das führt uns zur letzten Entscheidungsstrategie in diesem Hörbuch: Die Nutzung von Zeitreisetechniken für eine bessere Entscheidungsfindung. Indem Sie vergangene und zukünftige Versionen Ihrer selbst einsetzen, können Sie Ihr eigener Buddy werden.